Liebe Mitchristen, das Glaubensbekenntnis, schwierig, voller Formulierungen, die kaum noch jemand versteht, die wie Mythen und Mirakel klingen. Soll ich das alles glauben? Wie soll ich das mitsprechen können, mir zu eigen machen? Und warum überhaupt so ein altes, festgelegtes Bekenntnis? In der Vorbereitungsgruppe wurden mir viele Fragen dazu gestellt, die vielleicht auch Ihre Fragen sind. Ich will auf diese Fragen eingehen, in drei Teilen. Erstens möchte ich etwas zur Entstehung sagen. Wie kam es zum Glaubensbekenntnis? Zweitens möchte ich auf ein paar schwer verständliche, oft missverstandene Motive im apostolischen Glaubensbekenntnis eingehen. Also nicht auf das Credo als Ganzes, dazu wären mehrere Ansprachen nötig. Und drittens möchte ich den Kern freilegen, auf den es ankommt, den eigentlichen Sinn des Credo. Zuerst also, wie und warum kam es zum Glaubensbekenntnis? Gibt es so etwas schon bei Jesus und in der Urkirche? Jesus war Jude. Und das Judentum hat ein Glaubensbekenntnis, das sogenannte Shema Israel. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Die erste Lesung startet. Dieses Bekenntnis steht im Mittelpunkt des Synagogengottesdienstes und die gläubigen Juden sprechen es jeden Tag in ihrem Morgen- und Abendgebet. Das hat also auch Jesus getan. Und außerdem wissen wir aus den Evangelien, dass Jesus zu dem einen Gott ein einzigartiges Verhältnis pflegte und ihn mit dem schönsten Wort, das er hatte, ansprach, aber lieber Vater. Dass er also zu Gott ein inniges Kind- oder Sohnverhältnis lebte und dass er auch seine Jünger lehrte, Gott mit Abba, guter Vater, anzusprechen, auch ihnen also ein Kind-Sohn-Tochter-Verhältnis zu Gott möglich machte, die zweite Lesung hat es angedeutet. Und wir wissen, dass Jesus die Fortsetzung des Schema, das du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben aus ganzem Herzen, also das Ja zu Gott, engstens verklammert hat mit dem Ja zum anderen Menschen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben aus ganzem Herzen und du sollst deinen Nächsten lieb haben wie dich selbst. Jesus schweißt damit zwei Stellen, die im Alten Testament in verschiedenen Büchern spielen, unzertrennlich zusammen. Das Bekenntnis zu Gott, das Ja zu Gott, gibt es nicht ohne das Ja zum konkreten Mitmenschen. Denn der eine, einzige Gott ist der Vater aller. Seine barmherzige Güte gilt allen und möchte alle erreichen. Gott ist gütig auch gegen die Undankbaren und Bösen, heißt es in der Bergpredigt bei Lukas. Das ist der Kern der Botschaft Jesu. Dafür setzte er sein Leben ein. Die Botschaft und der Weg Jesu werden in den urchristlichen Gemeinden ausführlich dargestellt und überliefert. Aber weil man nicht in jeder Situation alles ausweiten konnte, hat man es auch kurz und bündig zusammengefasst in Bekenntnisformeln. Die können ganz knapp sein. Wenn zum Beispiel von einem Christen vor Gericht verlangt wurde, dass er vor dem Kaiserbild opfert, den Kaiser also als Herrn und Gott verehrt, und dieser Christ dann bekannte, Herr ist Jesus, Kyrios Jesus, dann hatte er mit diesem riskanten Wort den ganzen Glauben bekannt. Oder wenn in Jerusalem ein Jude, der Jesus Anhänger war, bekannte, Jesus ist der Messias, der Christus, also der Heilbringer von Gott her, dann genügte auch hier diese eingliedrige Formel, weil für Juden dabei der Glaube an den einen Gott vorausgesetzt war. Man musste nur das Neue formulieren. Jesus ist der Messias, In ihm hat Gott letztgültig gesprochen und zum Heil gewirkt. Und deswegen hat man in der Urkirche zunächst auch einfach auf den Namen des Herrn Jesus getauft, wie uns die Apostelgeschichte bezeugt. Sobald man es aber mit Nichtjuden zu tun bekam, musste man das vorausgesetzte Bekenntnis zu dem einen Gott auch ausdrücklich nennen. Deshalb finden wir im Neuen Testament häufig das zweigliedrige Bekenntnis zu Gott dem Vater und zum Herrn Jesus Christus. Und weil man das nur bekennen konnte, wenn man sich vom Geist Gottes und Jesu leiten ließ, deshalb kam es folgerichtig zu dreigliedrigen Aussagen. Und deswegen tauft man schließlich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese dreigliedrige Taufformel ist das Endprodukt der Entwicklung. Um das Jahr 90 hat das Matthäus-Evangelium diese Taufformel dem auferstandenen Jesus in den Mund gelegt und damit betont, so entspricht es dem, was Jesus gebracht hat. Von dieser dreigliedrigen Taufformel am Ende des Matthäus-Evangeliums nehmen sämtliche Glaubensbekenntnisse von der Folgezeit ihren Ausgang. Sie alle haben drei Artikel. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, und an Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herrn, und an das heilige Pneuma, den Heiligen Geist. Oft so knapp, nicht unbedingt weiter ausgebaut. Diese dreigliedrige Grundstruktur wird immer festgehalten. Wir kennen solche dreigliedrigen Bekenntnisse seit dem 2. Jahrhundert aus allen Gebieten, wo es christliche Gemeinden gab. Von Äthiopien und Syrien bis hinüber nach Spanien und so weiter. Das war der gemeinsame Glaubensgrundstock, die alle verbindende Glaubensregel, wie man auch sagt. Und wenn ein Christ in eine andere Stadt kam, zum Beispiel von Korinth nach Rom oder nach Karthago, dann war dieses dreigliedrige Credo das Losungswort, das Erkennungszeichen. Es machte ein Erkennen als Christ möglich, dass man kein Spion war. Wichtig gerade in den Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte. Deswegen wurde die Credo-Form, auch das Vaterunser und die Eucharistie, bis ins 4. Jahrhundert hinein geheim gehalten vor Nichtchristen. Nur den Taufbewerbern wurde die Credo-Formel im 2-3-jährigen Taufunterricht übergeben. Und bei der Taufe haben sie sich zu diesem zusammenfassenden Credo bekannt und bekundet, daran halten wir fest, was auch immer kommen mag. Nun wurde diese Credo-Formel im Laufe der Zeit ausgebaut. Vor allem der 2. Artikel, ich glaube an Jesus Christus, wird ausgebaut durch Einfügung von Eckdaten der Geschichte Jesu. Und zwar mit Worten des Neuen Testaments, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus und so weiter. Nur Eckdaten, das Zwischenstück zwischen Geburt und Leiden, Jesu irdisches Wirken und seine Botschaft, wird nicht genannt. Das wird als vertraut vorausgesetzt. Auch der 3. Artikel vom Heiligen Geist wird ausgebaut durch Einfügung dessen, was der Heilige Geist wirkt, nämlich Kirche, Vergebung der Sünden, Auferstehung, ewiges Leben. Die Formulierungen dieser Einfügungen sind nicht einheitlich. Sie variieren zwischen den verschiedenen Orts- oder Bischofskirchen. Aber man stand miteinander in Kontakt, tauschte die Credos untereinander aus und sagte, okay, ihr sagt das ein bisschen anders als wir, aber wir können unseren gemeinsamen Glauben darin erkennen, wir glauben der Sache nach dasselbe, auch wenn wir dasselbe etwas anders sagen. Und so kann das auch heute gehen. Es gab also in den ersten Jahrhunderten kein bis ins Einzelne ausformuliertes allgemeines Credo. Jede Kirchenregion hatte ihr Credo, aber basierend auf der gemeinsamen dreigliedrigen Grundstruktur. Erst als um 320 herum Arius, Pfarrer in der großen Bildungs- und Hafenstadt Alexandria in Ägypten, ein begabter Redner und Liederdichter, erst als dieser Arius mit seinen unbiblischen Lehren Judäa durch wieder verbreitete, weit über Ägypten hinaus Anklang fand und Unruhe stiftete, wurde im Jahre 325 zum ersten Mal ein allgemeines Konzil nach Nicäa bei Konstantinopel einberufen und dort wurde erstmals ein allgemeines Credo formuliert, das sogenannte Große Credo, in das man zur Verdeutlichung gegen Arius auch neue Begriffe hineinpackte. Dieses Große Credo, in vielen lateinischen Messen vertont, verbindet die Kirchen im Ost und West. Im lateinischen Westen gebräuchlicher wurde freilich das kürzere altrömische Credo, das diese neuen Begriffe nicht enthält und das seit etwa 400 den Namen apostolisches Glaubensbekenntnis bekam. In evangelischen Kirchen wird es regelmäßig im Sonntagsgottesdienst gesprochen, in katholischen Kirchen meist auch, wenn es nicht durch ein Glaubenslied ersetzt wird. So viel zur Entstehung des Credo. Im zweiten Teil möchte ich jetzt auf ein paar besonders sperrige Motive im apostolischen Glaubensbekenntnis eingehen. Zuerst und etwas ausführlicher, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das Motiv findet sich nur in Matthäus- und Lukas-Evangelium. Und zwar in ihren Kindheitserzählungen, die keine Berichte sind, sondern bildhafte Lehrerzählungen, Inszenierungen. Das Motiv gibt es also nur bei Matthäus und Lukas. Das ganze übrige Neue Testament weiß nichts von einer Jungfrauengeburt. Weder Paulus, noch Markus, noch Johannes. Für sie hat die Gottesfreundschaft Jesu nichts mit Jungfrauengeburt zu tun. Für Johannes ist Jesus ausdrücklich Josefs Sohn. Und der Hebräerbrief sagt, dass Jesus einer von uns ist, uns in allem gleich, außer der Sünde. Das heißt, er hat sich nicht von Gott trennen lassen. Was aber will denn das Motiv der Jungfrauengeburt bei Matthäus und Lukas eigentlich sagen? Das wird deutlich, wenn man die lange Vorgeschichte des Motivs beachtet. Abrahams Frau Sarah, in der alttestamentlichen Erzählung uralt und unfruchtbar, bekommt dennoch einen Sohn, Isaak, über den Gottes Geschichte mit Israel weitergehen kann. Soll heißen, da war Gott selbst am Berg, dass es weitergehen konnte. Oder Jakobs Lieblingsfrau Rachel bleibt kinderlos. Sie macht Jakob Vorwürfe, bittet Gott und Gott erhört ihr Gebet. Sie wird von Jakob schwanger und gebiert den Josef. Doch zeugte aus Rachel den Josef. Gott zeugte aus Rachel den Josef, kann dafür später Philo von Alexandria sagen, jüdischer Zeitgenosse Jesu, und man verstand, was gemeint war. Gott hat geholfen, dass es zwischen Jakob und Rachel bleibt. Gott zeugte aus Rachel den Josef, sagt der Philo. Weiter. Die alte, unfruchtbare Hanna gebiert Samuel, den späteren Propheten. Und so weiter und so weiter. Auch in der bildhaften Kindheitsinszenierung im Lukas-Evangelium sind Zacharias und Elisabeth uralt, kinderlos und unfruchtbar, bis das Unglaubliche geschieht und Elisabeth den Johannes erwartet, der später als Täufer am Jordan auch im Leben Jesu eine Rolle spielen sollte. Lukas und Matthäus greifen die Kette dieser Motive auf und steigern sie noch. Maria, unbedeutendes Mädchen aus dem Nest Nazareth, bekommt ihr Kind unter Umständen, die völlig unmöglich erscheinen, und gerade dieses Kind ist mehr als ein Prophet und mehr als der Täufer, es ist als Sohn Gottes Höhepunkt der Geschichte Gottes mit den Menschen. Das wollten Lukas und Matthäus sagen. Gott selber, Gottes Heiliger Geist, ist hier aktiv geworden zum Heil der Menschen. Schwierigkeiten mit der bildhaften Erzählung von der jungfräulichen Geburt kriegt man erst, wenn man sich die Sache buchstäblich, wörtlich und biologisch-medizinisch vorstellt. Genau das geschah immer mehr seit etwa 400, als man in Frauenkreisen Leib- und Sexualität abwertete und ein jungfräuliches Leben als das wahre Leben vor Gott propagierte. Aber das Gregor schreibt nicht vor, wie man dieses Geboren von der Jungfrau Maria zu verstehen hat. Ob als biologisches Faktum oder als symbolisches Ausdrucksmittel. Die Trennlinie zwischen beiden Lesarten verläuft quer durch die Konfession. Auch Martin Luther hat zum Beispiel in seiner Auslegung des Magnificat den Ausdruck Jungfrau biologisch verstanden. Und viele eher buchstabengläubige evangelische Christen tun das bis heute, ähnlich wie es viele eher buchstabengläubige Katholiken bis heute tun. Andere sehen es anders. Sogar Josef Ratzinger schreibt in seiner Einführung ins Christentum wörtlich, dass die Gottessohnschaft Jesu nach dem kirchlichen Glauben nicht darauf beruht, dass Jesus keinen menschlichen Vater hatte. Die Gottessohnschaft Jesu wäre nicht angetastet, wenn Jesus aus einer normalen menschlichen Ehe hervorgegangen wäre. Sie ist kein biologisches Faktum. So Ratzinger. Oder in den schlichten, aber treffenden Worten des katholischen Propstes in Heinsberg, Wilhelm Wems, in seinem Musical Ave Eva. Einen solchen Vater, wie der einer sein müsste, gibt es nicht unter den Vätern der Menschen. Einen solchen Vater, der ein solches Kind hätte zeugen können, einen solchen Vater gibt es nicht unter den Vätern der Menschen. Und das ist der springende Punkt. So Wilhelm Wems. Und man kann wohl hinzufügen, auch eine solche Mutter, wie die eine sein müssen, die ein solches Kind gebiert, gibt es nicht unter den Menschen. Das Symbol der Jungfrauengeburt will also sagen, das, was mit Jesus begann, das haben nicht Menschen zu Wege gebracht. Da hat Gott einen wahrhaft neuen Anfang gemacht. Jesus ist die menschgewordene Zuwendung Gottes. Gottes eingeborener Sohn, nicht bloßes Menschenprodukt, aber auch von denen, die an Jesus glauben, die sich an Jesus halten, kann das Neue Testament sagen, sie seien Kinder Gottes, nicht aus Fleischeswillen, sondern aus Gott gezeugt, die Glaubenden. So der Prolog des Johannesevangeliums. Und der erste Johannesbrief sagt sogar, jeder, der liebt und das Gerechte tut, ist aus Gott gezeugt, ist aus Gott geboren, stammt aus Gott, nicht bloß von Menschen. So konnte man damals sprechen und man verstand, was gemeint war. Wo Menschen lieben und das Gerechte tun, da ist Gott am Werk. In jeder Regung des Guten darf man den Atem Gottes, dem Heiligen Geist, sehen. In jeder Empörung gegen Verdummung und Unrecht, in jedem frischen Wind, der Erstarrtes in Bewegung bringt. Das alles sollen die Menschen sich nicht selbst zuschreiben, sich nicht ihrer guten Taten rühmen. Es ist Gottes Wille in ihnen. Jetzt ganz kurz zu ein paar anderen Formulierungen im Credo. Aufgefahren in den Himmel, sitzend zu Rechten Gottes. Das darf man sich nicht räumlich vorstellen als Raumfahrt oder Entrückung hinauf in die Wolke. Wolke ist ja in der Bibel Symbol für die verborgene Gegenwart Gottes. Gott ist nicht da oben, jedenfalls nicht nur dort. Die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, heißt es im Alten Testament. Gemeint ist also nicht der Himmel da oben, nicht Sky, der kosmologische Himmel, sondern Heaven, der religiöse Himmel. Das heißt Gott selbst, die ganz andere Dimension Gottes, die überall verborgen gegenwärtig ist, allgegenwärtig. Und sitzen zu Rechten Gottes, das Bild vom Sitzen zu Rechten entstammt dem Zeremoniell des Königshofs im Alten Orient. Auf dem Thron sitzt der König, ihm zu Rechten sitzt sein Regent, sein Generalbevollmächtigter und Repräsentant. Zur Thronbesteigung der jüdischen Könige wurde deshalb im Psalm 110 Folgendes gesungen. Es sprach der Herr, nämlich Gott, zu meinem Herrn, dem König, setze dich zu meiner Rechten. Gott ist der eigentliche König und Herr Israels. Der irdische König ist sein Beauftragter und Bevollmächtigter. Und tatsächlich stand im alten Jerusalem der Königspalast zur Rechten des Tempels. So muss ich es Ihnen zeigen. Der Königspalast zur Rechten des Tempels. Das spätere Judentum hatte natürlich keinen König mehr. Man dachte daher an den erhofften Heilskönig, den Messias. Nicht verwunderlich, wenn Urchristen nach Ostern diesen Psalm 110 als Weissagung auf Jesus übertrugen. Er ist der Bevollmächtigte Gottes. Und mit der Auferweckung ist er derjenige, der zu Rechten Gottes sitzt. Eine nette jüdische Geschichte aus dem 2. Jahrhundert. Geht so. Abraham beklagt sich bei Gott, dass er, Abraham, nur zur Linken Gottes sitzt, während sein Ur-Ur-Urenkel, der Messias, zur Rechten Gottes sitzen darf. Gott begütigt den Abraham. Ach, Abraham, er zu meiner Rechten und ich zu deiner Rechten. Feiner jüdischer Humor. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Eine russlanddeutsche Frau, die in unserer Nähe wohnt, fragte mich kürzlich: Glauben Sie an die Wiederkunft Christi? Ja, sagte ich. Aber nicht, dass Christus irgendwann am Ende der Zeiten von den Wolken auf die Erde wiederkommt. Die räumlichen Bilder sind nämlich nicht räumlich gemeint. Vielmehr, wenn ich sterbe, in meinem Tod, da erlebe ich die Wiederkunft Christi. Er wartet am anderen Ufer auf mich. Er wartet auf uns alle und kommt auf uns zu. Also er wird kommen. Er wird da sein. Und er wird schon heute kommen in mein Leben hinein. Verborgen ist er schon heute. Er wird kommen zu richten. Nicht um hinzurichten, sondern um richtig zu machen. Das heißt, um aufzurichten die Opfer und um gerade zu richten die Übeltäter. Gewiss nicht schmerzlos für Sie. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, das wäre ein eigenes Thema. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Im Credo wird unterschieden. Ich glaube an den Heiligen Geist, aber nicht, ich glaube an die Heilige Kirche, sondern nur, ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Katholische Kirche ohne An. Dieses An schmuggelt man in Gedanken oft dazu, aber es steht nicht da. Der große französische Theologe Henri de Lubac, Jesuit und zuletzt auch Kardinal, hat dazu ein wichtiges, erhellendes Buch geschrieben. Also ich glaube nicht an die Kirche, sondern ich glaube an Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist. Und vom Heiligen Geist glaube ich, dass er die Kirche wird und die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung, das ewige Leben. Nun, Gemeinschaft der Heiligen, das bezieht sich nicht nur auf die heilig gesprochenen Heiligen im Himmel in der Dimension Gottes. Paulus redet ja die Adressaten seiner Briefe so an die Heiligen in Korinth, in Philippi und so weiter. Oder wie er auch sagen kann, an die durch Christus im Heiligen Geist Geheiligten in Korinth und so weiter. Also an die vom Heiligen Geist geheiligten Sünder hier auf der Erde in Korinth oder jetzt hier in Steinhagen. Sofern wir uns dem Geist Gottes und Jesu öffnen, sind wir von diesem Geist Gottes und Jesu geheiligt in Gemeinschaft der Heiligen. Und das weltweit, über die ganze Erde hin. Das griechische Wort katholisch bedeutet ja wörtlich über die ganze Erde hin, weltumspannend, global. Genauso wie ökumenisch wörtlich auf der ganzen bewohnten Erde bedeutet. Also, ich glaube dem Heiligen Geist, dass er die weltweite ökumenische oder katholische Kirche wird, die Gemeinschaft der von ihm Geheiligten, die Gemeinschaft der von ihm geheiligten Sünder auf der ganzen Erde. Jetzt noch etwas zum dritten und letzten Teil. Was ist der Kern, der Sinn des gemeinsamen christlichen Bekenntnisses? Was ist zentral und was ist peripher? Was verbindet Christen? Was ist verbindlich? Und wo ist Spielraum? Spielraum für eigenes Buchstabieren meines persönlichen Glaubens, wie ich ihn im Herzen habe. Alle christlichen Glaubensbekenntnisse, die einfachen wie die ausgebauten, haben, wie wir sagen, eine dreigliedrige Struktur, die dann auch in vielen Reden wiederkehrt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, gesegne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Nicht gerade einfach. Klingt wie drei Figuren nebeneinander. Aber nein, kein Dreierclub. Da müsste man mal eins drüber sprechen. Vielleicht geht Ihnen aber jetzt schon ein kleines Licht auf, wenn Sie wissen, dass das früher bis gegen 400 etwas anders gelautet hat. Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist und gesegne uns Gott, der Vater, durch den Sohn im Heiligen Geist. Die offiziellen Gebete der Messe richten sich ja immer noch an Gott, den Vater, durch Christus, unseren Herrn. Das apostolische Glaubensbekenntnis spekuliert nicht über Trinität oder Dreieinigkeit. Da heißt es schlicht, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, und an den Heiligen Geist. Das rechte Verständnis hängt an dem Wörtchen und an Jesus Christus. Dieses und bedeutet nicht Zusatz, sondern Erläuterung. In einem Satz wie etwa, die Sonne und ihre Wärme wird dir gut tun, ist ja die Wärme auch nichts zur Sonne hinzugefügtes. Zu Gott lässt sich nichts hinzufügen. Der Glaube an Jesus Christus und an den Heiligen Geist ergänzt nicht den Gottesglauben, sondern erläutert ihn, und zwar im christlichen Sinn. Denn die Mitte des Credo ist Jesus Christus. Von ihm her werden die beiden anderen Glaubensartikel erst verstehbar, wird erst richtig verstehbar, wer Gott, Vater ist und was Heiliger Geist ist. Das Wichtigste im Christsein ist daher, sich zu Jesus Christus bekennen, sich an ihm halten, sich an ihm orientieren, wie er gelebt hat, wie er mit anderen umgegangen ist, wie er Gott spiegelt und nahe bringt, erlösend, befreiend. Gott, der letzte Grund des Seins, den Menschen aller Kulturen im Schweigen erahnen können, als das große Geheimnis, das Göttliche, das Heilige. Ein jemand, weil der Urgrund von allem, also auch von uns, nicht geringer sein kann als wir Personalwesen, aber nicht eine begrenzte Person wie wir. Sonst wäre Gott ja durch die Welt begrenzt, gar nicht Gott, gar nicht allgegenwärtig. Der Ich Bin Da, sagt das Alte Testament, der alle Vorstellungen sprengt und in unzugänglichem Lichte wohnt, wie das Neue Testament sagt. Gott verehrt unter vielen Namen und oft auch missbraucht für Macht, Gewalt, Verdemütigung, Angst. Nein, wer und wie Gott wirklich ist, das lesen Christen an Jesus ab. Er, nicht der Koran, und auch nicht der Buddha, repräsentiert für mich das Göttliche zuverlässig. Deshalb, ich glaube an Gott, den Vater, an Gott, der ein Herz hat, wie eine liebevolle Mutter, wie ein barmherziger guter Vater. Mit Jesus sage ich zu dir, Gott, Abba, guter Vater, gemeinsam mit allen, die ich vielleicht eher Mutter oder Freund nennen möchte, oder wie Franz von Assisi, höchster, allmächtiger, guter Herr, oder die dich mit dem schönsten Wort anreden, das sie haben. Ich glaube an dich, auch wenn ich oft zweifle und nur noch sagen kann, Wenn es dich gibt, du Gott der Liebe, dann hilf mir, dass ich mich für dich öffne. Für dich, von dem mir überzeugende Menschen ein wenig spiegeln und dem mir, so klar wie kein anderer, eben dieser einfache und doch so erstaunliche Galiläer Jesus zeigt, mit seiner Liebe bis zum Kreuz, wo er nur noch schreien konnte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sich trotzdem nochmals an dich geklammert hat. Du verborgener Gott, ich tue mich oft schwer, mit dir zurechtzukommen. Aber ich versuche es doch jeden Tag von neuem. Ich will mich trotz allem wieder auf dich einlassen. Leben, Tod und Auferstehung Jesu legen es mir nahe. Sie machen es mir glaubhaft. Glaubhaft ist nur Liebe. Und ich glaube an den Heiligen Geist. Wieder bedeutet das Und nicht einen Zusatz, sondern eine Erläuterung. Denn der Heilige Geist ist nicht etwas Zusätzliches zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus. Der Heilige Geist ist vielmehr Gott selbst in uns und unter uns, Gottes Atem in uns, Gottes Liebe, die sich in unseren Herzen regt, der Antrieb zum Guten in uns. Der eine und selbe Gott, also um uns, Vater genannt, mit uns, Sohn genannt, in uns, Heiliger Geist. Ich glaube, was heißt das? Das lateinische Wort Credo, ich glaube, kommt von Cordo. Ich gebe mein Herz. Ich gebe mein Herz. Glaube ist eine ganz persönliche Sache. Lässt sich nicht erschöpfend in eine allgemeine Formel gießen, auch wenn die wichtig ist, um unsere Verbindung zur ganzen Christenheit seit Alters und heute weltweit festzuhalten. Glauben im Sinne des Credo heißt nicht, allerlei für Wahrheit und abhaken können oder ein zur Routine gewordenes Ritual mitmachen. Glauben im Sinne des Credo heißt, ich gebe mein Herz. Sein Herz geben, sein Herz hängen an Gott, wie er in Jesus Christus aufscheint, transparent wird, offenbar wird. Luther hat seine Erklärung des ersten Glaubensartikels folgendermaßen begonnen. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich letztlich verlässt, das ist dann dein Gott. Luther wusste, Menschen hängen ihr Herz an sehr unterschiedliche Dinge und machen sie zu ihrem Gott. Da fällt eine Grundentscheidung im Leben. Und es kommt darauf an, dass man sein Herz an das hängt, was wirklich trägt. Auch in äußerster Verlassenheit. Auch in Schuld und Depression. Und auch in Tod. Was wirklich trägt. Was wirklich Gott heißen darf. Das kann nur der eine sein, der ewige, der letzte Urgrund der Wirklichkeit unseres Lebens. Und ich nehme es diesem Jesus ab, dass dieser Urgrund gut ist, guter Vater. Dass er in den positiven Dynamiken dieser Welt am Werk ist, im Antrieb zum Guten, Heiliger Geist. Und dass wir letztlich in guten Händen sind, aufgefangen, gehalten, geborgen. Credo, dazu will ich mich bekennen. Dafür will ich einstehen. Ich in all meiner Begrenztheit und Gebrechlichkeit, allen Zweifeln zum Trotz. Credo, ich möchte glauben, zusammen mit allen, die das auch versuchen, von alters her und weltweit gerade heute. Amen.